Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Dr. Sebastian Paul zum Thema Deep Prescribing.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich hatte ein bisschen Entzugserscheinungen. Die Sommerpause ist jetzt zum Glück vorbei und ich darf heute sprechen mit Sebastian Baum, meinem Kollegen, der hier immer zu Gast ist, wenn es um Medikamente geht thematisch. Und lieber Sebastian, heute haben wir ein tolles Thema, finde ich. Das ist so ein bisschen en vogue im Moment, habe ich das Gefühl. Es geht nämlich gar nicht darum, etwas zu verschreiben oder Medikation zu verändern, sondern es geht darum, Medikamente wegzulassen. Das Stichwort ist Deprescribing. Aber erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung wieder. Genau, Deprescribing. Machst du sowas?
Ja, also ich finde schon, dass das auch ein Stück weit Spaß macht. Das mache ich bei dem einen oder anderen Patienten jetzt auch im Hausbesuchssetting schon mal. Also das ist ja auch was selten vorkommt mittlerweile, dass Patienten zu Hause besucht werden. Aber dass man so sich so ein bisschen versucht zu disziplinieren und die Medikamentenpläne mal durchzuschauen, das kann schon mal sinnvoll sein, habe ich gemerkt. Und dann macht es auch Spaß, mal ein Medikament wegzulassen. Und der Patient freut sich auch, habe ich das Gefühl, weil er nicht mehr 7, sondern nur noch 5 Medikamente nehmen muss. Aber lass uns einmal starten mit dieser Definition von dem Begriff Deprescribing. Ich gebe ja ein Medikament, weil ich eine Indikation habe, weil ich gerne etwas verändern möchte bei den Patienten. Und theoretisch setze ich das auch wieder ab, wenn der gewünschte Effekt eingetreten ist, beziehungsweise wenn die Indikation nicht mehr besteht. Gefühlt ist es ja häufig so, dass wenn einmal ein Medikament angefangen wurde, dass das dann so schön durchläuft. Was meint man denn mit Deprescribing? Was ist denn der Witz dahinter?
Ja, also das normale Verordnen, das ist ja etwas, was man ja sozusagen im Studium auch schnell lernt und vor allen Dingen halt auch, sagen wir mal, am Anfang der klinischen Tätigkeit, ne, wie du schon richtig sagst, ne, jemand hat eine Erkrankung, der braucht halt eine Therapie und in der Regel ist ja dann auch eine medikamentöse Therapie schnell angeordnet. Und was sich halt seit längerem, bin ich schon seit Jahrzehnten ja auch abzeichnet, ist halt, naja, die Medikamente haben einen Schaden oder ein Risiko, dass Schaden entstehen können. Und das zweite Grad halt bei Hochbetagten, aber auch bei jüngeren Patienten, dass halt eine Medikation durchläuft, wo die Indikation ja gar nicht mehr gegeben ist. Ne? Und da schleicht sich häufig dann halt ein, naja, das hat er schon immer gekriegt. Also das haben wir ja im Krankenhaus ja auch. Ne? Warum hatten wir das? Ja, das hat er schon immer. Ne? Das hat der Hausarzt irgendwann mal verordnet, ne? Und das läuft dann da durch. Und das ist aber eigentlich in der Masse doch so viel, dass man sich halt überlegt hat, tatsächlich konsequent und durchdacht an dieses Deprescribing mal ranzukommen und sagen, naja, okay, wir haben eine Übermedikation bei uns auch in der Bevölkerung, zumindest bestimmte Patientengruppen, vor allen Dingen bei den geriatrischen Patienten, weil sich da ja auch die Bedingungen da ein bisschen auch ändern. Ne? Also das ein Medikament, was er vielleicht gar nicht mehr braucht, weil die Indikation gar nicht mehr so da ist oder nicht mehr so wichtig ist. Also im palliativen Setting kennen wir das ja eher schon. Aber bei zum Beispiel bei den Hochbetagten ist halt immer die große Frage, wann ist denn jetzt mal Schluss mit einer Statintherapie? Braucht er wirklich noch seinen Protonenpumpenhemmer etc.? Und da gibt es verschiedene Forschungsgruppen mittlerweile und halt eine große Plattform oder eine große schöne Homepage von deprescribing.org, wo dann auch Algorithmen entwickelt worden sind, wie man halt auch ein vernünftiges Deprescribing durchführt, um halt von dieser Masse an Medikamenten ein bisschen auch zurückzukommen. Man kann vielleicht noch ein bisschen einwenden, naja, wir müssen jetzt auch nicht immer versuchen, mit Gewalt Deprescribing zu betreiben. Das ist tatsächlich schon der nächste Schritt, sondern eher vielleicht sogar ein Re-Prescribing, dass man einfach nicht gezielt versucht, von 8 Tabletten auf 6 oder von 15 auf 12 runterzukommen, sondern dass man einfach versucht, eine altersgerechte oder eine aktuelle Therapie besser durchzuführen. Aktueller heißt jetzt nicht, weil es jetzt modern ist, sondern halt auch für den Patienten aktuell, ne? Weil er ist halt nicht mehr 60, sondern jetzt 80 geworden. Da ist dann halt mein Herzglykosid vielleicht doch nicht mehr so geeignet oder ein trizyklisches Antidepressivum bei einer bei neuropathischen Schmerzen, sondern da ist der Benefit zwar vielleicht noch da, aber langsam fangen halt aufgrund von körperlichen Veränderungen halt dann doch die Nebenwirkungen eher an. Deswegen halt auch dann die Frage, ja, hat er immer schon gekriegt? Ja, früher war er halt auch 30 Jahre jünger und hat das auch vertragen. Ne, jetzt ist er aber halt 90 und ein bisschen kognitiv eingeschränkt, vielleicht auch durch die Medikation, dass man dann vielleicht auch da einen Wechsel in der Medikation durchführt. Und das ist halt, ja, dann setzen wir es halt ab. Funktioniert halt nicht immer, ne? Weil es durchaus ja auch Probleme machen kann. Ne? Also Klassiker, jetzt komme ich mal aus der neurologischen Schiene, Antiepileptika kannst du nicht einfach absetzen. Ne? Also, ja. Kann gut gehen, muss es nicht. Benzos ist ja das gleiche, Opioide. So, und das heißt, da braucht man ja einen Fahrplan dahinter. Ne? Und auch Protonenpumphemmer kannst du nicht normalerweise nicht so einfach absetzen, vor allen Dingen nach einer Dauertherapie. Cortison wissen wir auch. Kurztherapie kein Problem, aber sobald das paar Wochen drin ist, manche nehmen das ja auch Jahre, kann man nicht mal eben dann von heute auf morgen absetzen. Ne? Das ist.
Das heißt, ich verstehe dich richtig, dass das De-Prescribing oder Re-Prescribing ist ein systematischer Vorgang, bei dem ich den Medikamentenplan, die Medikamentierung meines Patienten, meiner Patientin durchforste und schaue, okay, ist das alles noch indikationsgerecht, zeitgerecht, altersgerecht. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es auch so, dass die geriatrischen Patientinnen und Patienten am meisten davon profitieren, beziehungsweise dass man da besonders gut hinschauen muss.
Genau, also das würde ich schon erstmal sagen, der geriatrische Patient bietet sich halt dort an, weil wir häufig ja eine sehr hohe Anzahl Medikamenten bei diesen Patienten ja vorfinden, wo man sich tatsächlich regelmäßig Fragen stellen muss, also vor allen Dingen als vielleicht aus dem niedergelassenen Bereich, als Hausarzt, weil die Lebenserwartung ist ja bei vielen Patienten, wenn sie halt geriatrisch sind, ja überschaubar und es ist ja nicht, Patient ist ja nicht geriatrisch so wie schwarz und weiß, sondern man versucht ja die Gebrechlichkeit ja so ein bisschen einzustufen und je gebrechlicher der Patient ist, desto kürzer ist ja die Lebenserwartung und da geht es ja schon länger nicht mehr um die Lebensverlängerung. Das ist ja in den seltensten Fällen noch ein Therapieziel, sondern eigentlich die Erhaltung der Lebensqualität. Und da wird es schon schwierig, die Lebensqualität mit einer hohen Anzahl an Medikamenten aufrechtzuerhalten, weil das eigentlich schon ein Widerspruch in sich ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir steht, aber ich habe wahrscheinlich keine Lust, 20 Medikamente oder 20 Tabletten am Tag zu mich zu nehmen, 4-5 Mal oder etc., sondern möchte das möglicherweise etwas überschaubarer haben. Und vor allen Dingen, es gibt ja auch Patienten, die auch gar nicht so viele Medikamente zu sich nehmen können, Parkinson-Patienten etc. Ne? Das kann ich ja von denen gar nicht abverlangen, 25 Tabletten zu sich zu nehmen. Und so. Und da muss man halt auch ein Medikament halt absetzen, da muss man priorisieren, aber halt, man kann nicht alle Medikamente halt von jetzt auf gleich auch absetzen. Ne? Gerade die ich sage jetzt mal so der Klassiker, Protonenpumpenhemmer. Ne? Das ist so einer der meisten viel zu lange und viel zu häufig eingesetzten Medikamente, die häufig halt keine wirkliche Indikation mehr haben. Ne? Und wenn man ja.
Wenn wir, bevor wir vielleicht in diese konkreten Beispiele reingehen, du bist ja Apotheker und wie ist das so in deinem klinischen Alltag? Wie kannst du den Kolleginnen und Kollegen helfen, die die Medikamente aufschreiben? Wie identifizierst du zum Beispiel Medikamente, die potenziell verändert werden könnten, abgesetzt werden könnten oder ersetzt werden könnten?
Ich brauche natürlich da eine fundierte Akte, ne, oder ich muss mit dem Arzt oder mit dem Ärztin halt sprechen und der muss sich oder die muss sich halt entsprechend auch Zeit dafür nehmen. Das ist ja immer so ein bisschen so der Knackpunkt. Ich sage jetzt mal, ich sehe die ganzen Medikamente und versuche halt irgendwo eine Indikation halt zu finden. Ne. Das jetzt durch die Digitalisierung ist das auch relativ, wird das auch etwas zügiger mittlerweile, dass man das dann auch abschätzen kann. Ob dann die Indikation noch gegeben ist, muss man halt abwägen. Ich nehme jetzt mal so ein einfaches Beispiel, wo ja jeder sagt, naja, das braucht er halt, ne, das ist die orale Antikoagulation bei Vorhofflimmern. ja, grundsätzlich muss man sagen, ja, braucht er. So, wenn ich aber in der Akte sehe, naja, das ist hier schon die dritte Hirnblutung, ne, der hat akutes Nierenversagen schon in den letzten 3 Monaten 5-mal gehabt und irgendwie ist er auch immobil und. Und im EKG ist er die ganze Zeit im Sinusrhythmus. So, da kann man ja schon mal die Frage stellen, braucht er das noch in dieser Dosierung oder muss man eine andere Strategie eventuell fahren? Ja, das heißt, das Setting entscheidet ja letztendlich darüber, ob die Indikation gegeben ist. Das Vorflimmern, das wird er immer haben. Na, auch wenn es selbst in der Sinusrhythmus ist, naja, dann hat er irgendwo wieder eine Episode vom Herzrhythmusstörung. Dann kann es natürlich sein, dass er es eigentlich formal ja wieder bräuchte. Aber die Risiken, die damit einhergehen, die sind halt auch dann da. Und das muss man halt abwägen. Und diese Abwägung ist halt, sehe ich an einem Befund und mit der Prognose und halt mit den jeweiligen Ärzten, die darüber entscheiden wollen oder können in dem Moment. Und deswegen gibt es da keine richtige Blaupause. Letztendlich muss man dann kommunizieren. Wenn man das jetzt im Krankenhaus nicht kann, muss man zumindest dann den schwarzen Peter, sage ich mal, weiterschieben und sagen, naja gut, wir jetzt im klinischen Setting haben jetzt schon die Zweifel gehabt, ob das jetzt wirklich die adäquate, noch erforderliche Medikation ist. Ja, man müsste ja auch mit dem Patienten sprechen, weil jeder, der jetzt wenn man so einen Patienten die Antikoagulation auch beendet, der wird ja nicht sofort einen Schlaganfall bekommen. Ja, er hat ein relativ hohes Risiko für einen Schlaganfall, aber heißt ja noch lange nicht, dass er einen bekommt. Und wenn der Patient sagt, naja, mir ist das jetzt total egal, ob ich jetzt einen Schlaganfall bekomme, weil entweder kriege ich eine Hirnblutung oder einen Schlaganfall, dann das Resultat, ich bin jetzt ein bisschen makaber, das Resultat ist doch letztendlich irgendwie doch das Gleiche, dann höre ich doch auf, Tabletten zu nehmen. Kann ja durchaus sein, ne, wenn der Patient auch da entscheidungswillig dazu ist.
Du hast es gerade schon gesagt, es gibt ja mittlerweile digitale Patientenakten in den meisten Fällen und das macht dir die Arbeit leichter. Gibt es denn sowas wie digitale Hilfen, die dir auch sowas anzeigen?
Nee, noch nicht so. Also nicht dazu jetzt nicht, nein. Also wo da muss man sich auch die Frage stellen, ja, das wird irgendwann mal KI-unterstützt wahrscheinlich auch kommen, dass man sagt, naja, hier ist der Benefit halt nicht mehr so gegeben, ne, dass die KI das einen ausrechnet tatsächlich. Werden wir wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob es noch 10 Jahre sind oder vielleicht noch 5, das wird kommen. Aber die aktuellen, ich sag mal, Verordnungsüberwachungssoftware, ne, der Arzneimitteldatenbanken, die achten jetzt erstmal vorwiegend auf Wechselwirkung, richtige Dosierung etc., aber dann eine Einschätzung, ob das jetzt noch hilfreich für den Patienten ist, diese Medikation so fortzuführen, die gibt es jetzt aktuell noch nicht.
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, gerade jedenfalls ist es schon so, dass es so übliche Verdächtige gibt. Also du hast die Protonenpumpenhemmer genannt, du hast die Antikoagulation genannt, du hast, was hast du noch gesagt? Ich weiß es nicht.
Ja, bei Statinen überlegt man immer wieder, ne? Also ja, die sind total wichtig, die sind auch im hochbetagten Alter wichtig. Wichtig ist eigentlich nur zu wissen, profitiert der Patient jetzt noch davon? Also das, ne, da gibt es ja auch Untersuchungen dazu, wenn ich die Surprise-Frage stelle bei einem kardiovaskulären Patienten, der eine Statintherapie hat und ich sage auch, ich glaube nicht, dass der jetzt noch in den nächsten 12 Monaten oder dass er die nächsten 12 Monate überleben wird. Ne? Wenn ich diese Frage mit Ja beantworte oder Zweifel habe, dann kann ich das Statin absetzen. Selbst wenn er länger als 12 Monate leben sollte, denn diese Patienten haben kein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen oder Ereignisse. Das spielt dann für diese Patienten keine Rolle mehr. Ne? Das heißt auch da, ne, ich muss ja irgendwann zu dem Punkt kommen und fragen, braucht er das alles noch? Und da gibt es, wie gesagt, auch eine gute Studie zu, die das halt auch gezeigt hat, ne, dass die abgeschätzte Prognose von unter 12 Monaten, braucht man eigentlich kein Statin mehr. Ne, muss der Patient natürlich immer mitentscheiden oder vielleicht die Angehörigen. Ne, und da kann man ja auch noch gucken, ja, warum hatten der das Statin? Ja, da waren die Triglyceride mal oder der LDL-Wert mal vor 3 Jahren bei 110. Kann man ja auch dann sagen, okay, dann messen wir es nochmal aktuell. Aber wenn dann lange nichts gewesen ist, ne, warum soll der dann sofort einen Herzinfarkt bekommen? Also das, ja, es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, naja, ein Statin zu früh, also zu zügig absetzen, fördert auch wieder das Herzinfarktrisiko oder für kardiovaskuläre Ereignisse. Aber das sind auch wieder nur bestimmte Patientengruppen, bei denen das auch beobachtet worden ist. Ne? Und was uns ja auch immer am Herzen liegt, sind zum Beispiel auch die Benzos, ne, dass man die eigentlich auch gerne loshaben möchte. Und wenn der Patient tatsächlich gewillt ist, es sind nicht so viele, muss man ja ehrlicherweise sagen, aber die da gewillt sind, ne, da braucht man auch einen guten Algorithmus für, um das zu wahr.
Fällt dir ad hoc auch für jüngere Patienten so ein typisches Medikament ein, das auch so ein bisschen raussticht, wo man regelmäßiger sagen könnte, die Indikation sollte man nochmal überprüfen?
Antidepressiva würde mir jetzt mal spontan einfallen. Also wirklich die auch vielleicht auch schon wirklich bei Jungen ja auch immer wieder eingesetzt werden, weil die ja auch sozusagen ihre Nachteile auch haben. Ich sag mal, können ja die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen oder sowas. Sie können auch, ne, wenn sie stark anticholinerg sind, ja auch schon auch bei jungen Jahren kognitive Einschränkungen führen, die bei einem gewissen Prozentsatz auch spürbar auch langanhaltend sind. Ne? Und dass man dann auch irgendwann mal auch anfängt, da auch den Schritt zurückzugehen, das auch korrekt abzusetzen oder überhaupt immer anfangen, die Dosis zu reduzieren. Ne? Das beobachtet man halt auch. Und genau, das wäre so die Unschmerzmittel. Ja.
Wie macht man das denn richtig? Also worauf muss man achten, wenn man Medikamente absetzt oder reduziert? Vielleicht kannst du so ein paar, also ich finde dieses Beispiel mit den PPIs, das finde ich super. Worauf muss man da zum Beispiel achten? Warum kann man das nicht einfach absetzen?
Ja, also es ist tatsächlich taucht ein Rebound-Effekt auf, so, ne? Wenn die Patienten das zu lange gekriegt. Also die Indikation an sich ist ja sowieso nur ganz kurz. Das ist ja eine Dauertherapie über Jahre, ist ja überhaupt gar nicht in Label, sondern das ist ja schon ein Off-Label-Use, auch prophylaktisch ist keine Dauergabe zugelassen. So, aber nichtsdestotrotz wird es halt vollführt und gerade bei diesen höheren Dosierungen ist es halt so, kommt ein Patient mit 2x40 Milligramm, kriegt das schon seit Jahren, kann man nicht einfach das absetzen, weil diese Patienten tatsächlich dann spätestens, also nicht am Folgetag, ne, dafür ist die Halbwertszeit zu lang, aber meistens so nach 3, 4, 5 Tagen dann anfangen, das Medikament wieder einzufordern, weil sie dann Probleme führen oder spüren. Und die Argumentation ist ja immer, ja, ich habe Sodbrennen, also nehme ich das Protonenpumpenhemmer und immer, wenn ich es weglasse, sind sie wieder da. Das ist ja dann auch dann wieder die Indikation. Ja, ich habe ja eine Pause, also ne, kriegt man die Indikation ja auch wieder. Ja, ich habe ja eine Pause gemacht als Arzt, den Patienten da gebeten und die Symptome tauchen ja auf. Und das ist ja dann automatisch ja der Bedarf, wird ja damit bewiesen, ne, weil die Beschwerden anfangen. Aber wenn die Patienten das sukzessive reduzieren, also nicht abrupt absetzen, also nicht von 2x40 auf 20 oder sowas, sondern von 2x40 auf 1x40 und von 40 auf 20 und das so alle 6, 8 Wochen Schritten diese Dosishalbierungen und auch von 20 auf 10 gehen und nicht von 20 auf 0, dann tauchen diese Rebound-Effekte so gut wie gar nicht mehr auf. So, das heißt, man braucht schon so ein Vierteljahr, bis dann die Medikation dann abgesetzt ist, gerade bei so einer Hochdosistherapie. Aber durchaus schafft man das und dann die Patienten sind dann protonenpumpenhemmerfrei. Mhm. Weil die Protonenpumpenhemmer-Dauertherapie ist ja auch jetzt nicht ganz so unproblematisch. Ne? Vitamin D-Mangel, Osteoporose, C. diff-Infektionsrisiko, Pneumonie-Risiko erhöht etc. Da kann man ja ganz viel Schlechtes drüber reden.
Ja.
Deswegen sollte man immer dann ansetzen und auch immer die Protonenpumpenhemmergabe hinterfragen oder zumindest erstmal eine Dosisreduktion auch anbieten. Na, und da bietet sich halt zum Beispiel auch das Omeprazol an, weil das tatsächlich auch eine 10 Milligramm Stärke dann auch zur Verfügung steht. Also da kann man sogar noch mal ein bisschen den Zwischenschritt gehen.
Das bedeutet aber auch, dass ich mit den Patienten gut kommunizieren muss, oder? Also das ist ja was nur in gegenseitiger Rückkopplung funktionieren kann, was dann letztlich wahrscheinlich der Hausarzt am besten übernehmen müsste.
Hm? Genau, ne, es ist theoretisch, muss man ja auch sagen, naja, man kann ja auch, sagen wir mal, die Symptome, die da auftreten, ja auch mit kurzwirksamen, ne, mit Antazida auch überbrücken, theoretisch. Ne, wenn jetzt keine anderen Medikamente nimmt, weil dann müssen wir ja prüfen, ob das alles wieder so kompatibel ist, können wir dem auch darauf vorbereiten, kann sagen, naja, wir setzen das jetzt mal ab oder reduzieren das. Wir gucken, ob du es hinkriegst, ob du es überhaupt merkst. Wenn du es merkst, kann man überlegen, ob man halt mit dem Antazidum das überbrückt, dass man bedarfsweise das dann zum Beispiel nimmst, so 1, 2 bis 3 Mal am Tag vielleicht. Und dann gucken wir mal 3, 4, 5 Tage, ob das damit dann besser wird. Weil eigentlich müsste ja dann der Verbrauch von den Antazida ja auch weggehen, weil diese Zurückkupplung ja dann nicht mehr, oder dieser Rebound ja dann nicht mehr vorhanden ist. Und dann sollte das dann darüber auch gut möglich sein. Ne? Das muss halt gewillt sein. Ne? Und tatsächlich muss halt auch bewusst sein, dass da auch die Protonenpumpe halt keine ungefährliche Medikation halt ist, ne, auf Dauer. Ne. Das ist halt ein, das wird ja als Magenschutz, oder zumindest früher immer als Magenschutz, ich sage jetzt nicht angepriesen, aber so hört man das ja, man braucht ja keinen Magenschutz, ne. Wer möchte dann einen Schutz aufgeben, ne? Das ist ja auch dann so in den Köpfen dann vertratet, und das finde ich deswegen dieser Begriff auch etwas unglücklich gewählt.
Ich habe überwiegend das Gefühl, dass die Patientinnen und Patienten sich freuen und eher so ja den Bedarf haben oder den Wunsch haben, dass man möglichst wenige Medikamente nimmt oder auch gerne mal ein Medikament absetzt. Insofern hab ich das Gefühl, dass es in den meisten Fällen, dass man da die offene Tür einrennt. Aber ja, dass das ein strukturierter Prozess sein muss, das ist, glaube ich, unbedingt klar. Und dass natürlich auch alle involvierten medizinischen Fachkräfte da informiert sein müssen, das natürlich auch, weil sonst geht der Patient aus dem Krankenhaus zum Facharzt und der Facharzt oder der Hausarzt übernimmt einfach wieder seinen alten Medikamentenplan und das Ganze fängt wieder von vorne an.
Genau.
Ja.
Auch ein großes Problem. Ne? Das soll jetzt auch nicht herablassend sein. Ne? Das ist natürlich immer ein bisschen schade, wenn wir natürlich in der Klinik uns da Gedanken zu machen und eine Strategie fahren und der Hausarzt schmeißt es wieder um. Andersrum ist natürlich, dürfen wir als Kliniker jetzt auch nicht die Arroganz haben, zu sagen, naja, wir wissen es immer besser, weil der Patient, der ist ja bekannt beim Hausarzt. Wir kennen den Patienten nicht. Wenn der mit 80 bei uns auf die Station kommt, dann sehen wir den, haben wir den 80 Jahre lang vorher nicht gesehen. Der Hausarzt kennt den möglicherweise schon 30, 40 Jahre. Ja. Und weiß auch, warum diese Medikation auch so gekommen ist. Und dann wir das auch, sollten wir natürlich auch immer vermeiden, alles dann direkt auch in Frage zu stellen. Deswegen ist eigentlich die Kommunikation mit dem niedergelassenen Bereich eigentlich auch so wichtig. Und das funktioniert halt noch nicht so gut, ja, weil wir da keinen Plan haben, ne? Da haben wir keine Befunde, wir wissen nicht, was alles vorgemacht hat, wir sind da noch nicht digital genug. Ich verspreche mir sehr viel davon, dass wenn wir jetzt die elektronische Patientenakten auch einsehen können, vermehrt, dass wir auch wirklich den Patientenwerdegang mehr verstehen und dann auch abschätzen können, ob dann so eine Medikation vielleicht auch doch Sinn macht, obwohl wir eigentlich das bei 90% der Patienten auch vielleicht absetzen würden und umgekehrt.
Vielleicht nochmal zum Schluss des Gesprächs. Was würdest du sagen aus deiner Sicht als Apotheker, was sind denn so die Chancen von einem Deprescribing, wenn man das erfolgreich durchführt und regelmäßig auch screent? Was kann ich meinen Patientinnen und Patienten sagen, was daraus resultieren könnte an positiven Effekten?
Ja, also der hauptpositive Effekt ist ja, dass die Medikation übersichtlicher wird, auch für den nächsten verschreibenden Arzt. Ja, also man muss ja immer sagen, ja, ich komme mit 15 Medikamenten zum Chirurgen. Ich weiß, jetzt hören jetzt ein paar zu und das ist so typisch das Klischee, aber 15 Medikamente, die der Chirurg nicht kennt, das ist schon ziemlich blöd, wenn er dann noch seine dazu packt. Wenn es nur 3, 4 ist, dann ist es halt übersichtlicher, das kann ich auch viel besser managen. Das Risiko für Wechselwirkungen oder für Fehler in der Verabreichung sind halt viel geringer. Allein schon, ich sage jetzt mal, auch Übertragungsfehler etc. Ne? Das, er soll 14 kriegen und dann sind es nur 13. Das sieht man in der Summe nicht, dass dann eins irgendwo mal untergegangen ist etc. Ne? Oder Medikamentenpläne. Ja, es sind aber 2 Seiten. Oh ja, wusste ich nicht. Ne? Wir haben nur eine Seite mit den 10 verordnet und die anderen 3 auf der Seite 2 haben wir nicht gesehen. Ne? Das Risiko für Komplikationen steigt mit der Anzahl der Medikamente. Und auch wenn das jetzt keine evidente, aber ich sage mal, eine sehr empirisch starke Zahl ist, wer 10 Medikamente nimmt, hat mindestens eine Wechselwirkung. So, da kann man sich immer überlegen, ob er damit denn leben kann. Und wenn er sie nicht hat, dann hat man sie noch nicht gesehen. Also muss man sich eigentlich auf die Suche machen, um die eine dann noch zu finden. Ne? Und je weniger Medikamente, desto weniger Probleme arzneimittelbezogen hat der Patient. Also das ist ein Lebensqualitätsfaktor.
Total einleuchtend. Also ich selber habe das schon, das, was du gerade beschrieben hast, mit der zweiten Seite vom Medikamentenplan, das ist was glaube ich, schon regelmäßig passiert. Das habe ich auch schon erlebt. Also ganz einleuchtender Benefit auf jeden Fall. Sebastian, für das nächste Mal haben wir uns vorgenommen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, das Pausieren von Medikamenten vor operativen Eingriffen. Das ist, glaube ich, nochmal eine Kunst für sich. Und auch wenn ich nicht in einem operativen Fach arbeite, kriege ich peripher mit, dass das immer wieder für Verwirrung sorgt. Und auch bei neurologischen Medikamenten zum Beispiel, bei Antiepileptika, kommt das regelmäßig vor. Insofern freue ich mich schon mal auf dieses Gespräch. Und danke dir für deine Zeit heute. Hat mir riesen Spaß gemacht, ein weiteres Mal. Und ja, ich sag bis zum nächsten Mal.
Alles klar, vielen Dank auch von meiner Seite.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.